Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie.
Hallo Christoph.
Sophie, heute haben wir ein richtig spannendes Thema mit einem Gast, den wir eigentlich immer schon mal in diesem Podcast haben wollten, zumindest sein Unternehmen. Wir machen es richtig spannend, aber vorab eine Frage. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie viele Daten jeder von uns täglich produziert?
Puh, wahrscheinlich eine ganze Menge, oder? Ich meine, wir hinterlassen überall digitale Spuren. Das ist wahrscheinlich den meisten klar, beim Online-Shopping, vor allem auf Social Media oder sogar, wenn wir einfach nur kochen wollen und dafür zum Beispiel ein Rezept raussuchen.
Genau. Und jetzt stell dir einmal vor, du bist ein Traditionsunternehmen. Ein Traditionsunternehmen, das hierzulande jeder kennt. Der Name ist ein Household Name, wie man in den USA sagen würde. Ein Namen, den man sozusagen mit der Muttermilch eingeimpft bekommt. Und das Unternehmen ist seit Jahrzehnten, seit Generationen erfolgreich. Und plötzlich merkst du, du hast eigentlich kaum direkten Zugang zu deinen Kunden, denn zwischen dir und deinen Kunden, da steht der Handel. Und alle Daten, die anfallen und die in der Digitalökonomie natürlich besonders wichtig sind, die fallen beim Handel an und bei dir kommt nur ein kleines Rinnsal, eine Untermenge dieser Daten tatsächlich in die Systeme. Wie bleibst du, und das ist dann die entscheidende Frage, wie bleibst du unter diesen Bedingungen relevant?
Klingt nach einer echten Herausforderung. Ich meine, klar, Daten sind überall, aber was macht man damit? Und genau darum soll es heute gehen. Wir sprechen über digitale Transformation, künstliche Intelligenz und wie ein Unternehmen den Spagat zwischen Tradition und Zukunft geschafft hat.
Natürlich ist klar, AI ist mehr als ein Buzzword, aber es wird nur dann mehr als ein Buzzword, wenn man wirklich tatsächlich Wege, Mittel und Methoden findet, wie man künstliche Intelligenz in der täglichen Praxis einsetzt. Ganz besonders dann, wenn man ein Unternehmen ist, das einer Familie gehört, das sozusagen dem Mittelstand trotz seiner gewaltigen Größe zuzurechnen ist und das täglich mit Millionen Konsumentinnen und Konsumenten im Kontakt steht, ohne, nochmal gesagt, direkten Zugang zu den Daten aus diesen ganzen Transaktionen zu haben.
Unser heutiger Gast nimmt uns mit hinter die Kulissen von einem Unternehmen, das genau diese Fragen beantworten musste und dabei ein paar ziemlich spannende Learnings gesammelt hat.
Genau. Das wird eine spannende Folge. Starten wir in die Folge, oder? Auf geht's.
Starten wir in die Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Alexander Morzek.
Alexander Morzek ist ein deutscher Unternehmer und Investor mit umfangreicher Erfahrung in der digitalen Wirtschaft. In seiner beruflichen Laufbahn war er unter anderem bei Google als Global Product Lead und Senior Analytic Lead beschäftigt. Im Jahr 2020 übernahm er dann die Position des CEOs der Oetker Digital GmbH, also der digitalen Einheit der Oetker Gruppe. Er ist außerdem der Gründer des Podcasts Digitale Optimisten, in dem er über Startup-Ideen und deren Umsetzung spricht. Und er ist Kolumnist für das Wirtschaftsmagazin Wirtschaftswoche und als Angel-Investor tätig.
Hallo Alexander Morzek, schön, dass du mit dabei bist.
Vielen Dank, Christoph, für die Einladung.
Du bist seit 4,5 Jahren bei Oetker Digital, davon 4 Jahre als CEO. Viele aus der Branche haben interessiert verfolgt, was Oetker Digital macht. Viele kennen das berühmte Investitionsbeispiel in Flaschenpost. Aber das ist längst nicht alles, was ihr macht. Was genau ist Oetker Digital und was macht Oetker Digital?
Ich glaube, ich würde diese Frage immer anders beantworten, je nachdem, in welcher Moment in der Zeit wir sind. Ganz am Anfang, als ich gekommen bin, als ich vor 4 Jahren CEO von Oetker Digital geworden bin, da waren wir eigentlich eine klassische Innovationsunit. Wir haben relativ viel gemacht. Wir haben Ventures gebaut, zum Beispiel den Durst Express haben wir gebaut. Das war ein Wettbewerber von Flaschenpost zu der Zeit. Wir haben ganz viele verschiedene Ventures gebaut, haben aber auch Expertise im Online-Marketing aufgebaut und der Oetker-Gruppe zur Verfügung gestellt. Wir hatten Datenexperten da, die die Basis gebaut haben, wie man eigentlich Daten sammelt. Also wir haben diese Frage danach, wie eigentlich ein Konsumgüterunternehmen sich digitalisiert, sehr breit beantwortet. Und das Tolle an so einer Innovationsunit ist ja, dass man nicht eine starre Statue ist, die einfach da steht, sondern das Unternehmen, für das man arbeitet, oder in unserem Fall die Gruppe, die ändert sich ja auch. Ja, die baut auch Fähigkeiten auf, legt gewisse Schwerpunkte und baut vor allem halt auch eigene Kompetenzen auf, sodass sich Innovationsunits immer die Frage stellen müssen, wo können wir eigentlich den Wert beitragen, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben und eine Company weiterzuentwickeln. Und so haben wir das auch gemacht. Und deshalb sage ich dir, dass wir uns auch immer verändert haben. Mittlerweile haben wir sehr großen Schwerpunkt auf das Thema Daten und AI gelegt.
Daten der Konsumentinnen und Konsumenten, also derjenigen Leute, die einkaufen, die Oetker-Produkte kaufen.
Ja, lass mich dir das erklären, denn das ist eine genau die Herausforderung, die konsumierte Unternehmen haben. Denn wenn wir beide...
Weil die kennen ihre Kunden ja gar nicht.
Genau, wir beide leben in Berlin.
Sie gehen in den Supermarkt und da keine Ahnung, wer der Kunde ist.
Total, das ist eine totale Blackbox. Ja, also im Grunde genommen kann man das ein bisschen schwarz-weiß machen. Man produziert, ob man jetzt Oetker ist oder Nestlé oder Unilever oder wer auch immer, produziert Produkte, liefert die an den Einzelhändler und dann ist es gar nicht so leicht, da die richtigen Informationen zu bekommen. Es gibt natürlich Wege über Marktforschungsunternehmen, aber das ist nicht ganz so leicht. Aber natürlich wissen wir alle, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man weiß, wer eigentlich die Produkte kauft, was ankommt, was nicht ankommt, wo vielleicht die nächsten Innovationen sind. Und das ist eine strategische Herausforderung, die gar nicht so leicht zu beantworten für ein Konsumgüterunternehmen. Und da versuchen wir, die Daten, die es gibt, die wir haben, die wir einkaufen, so zu nutzen, dass am Ende bessere Entscheidungen getroffen werden.
Es ist ja nicht nur die Million-Dollar-Question, es ist ja die Billion-Dollar-Question eigentlich. Und wie viel ist schon versucht worden, in Real-Time herauszubekommen, was Konsumentinnen und Konsumenten kaufen? Nehmen wir zum Beispiel die Reward-Karten, Payback-Karten. Da sind Daten aus Sicht der Konsumgüterunternehmen aber oft auch gefangen, weil sie, auch wenn man das genossenschaftlich betreibt, solche Reward-Programme nicht unbedingt schon aus Datenschutzgründen nicht an den Originalproduzenten der Ware herausgegeben werden können. Man hat also immer nur ein sehr kleines Datenset und weiß vielfach gar nicht, wer eigentlich Käufer ist. Ist das richtig oder immer noch so?
Ja, total. Also ich glaube, wenn man sich das mal überlegt, man hat wahrscheinlich doch mehr Daten, als man denkt. Ja, nicht so sehr im Handel, aber du musst dir vorstellen, Dr. Oetker als größtes Unternehmen der Oetker-Gruppe hat trotzdem eine sehr prominente Präsenz, auch im Internet mit Backrezepten zum Beispiel. Da gehen jedes Jahr Millionen von Menschen drauf und stimmen da ja auch ab, was sie eigentlich interessiert. Ja, ist das die Crema Catalana, ist es dann das traditionelle Schwarzwälder Kirschtorte oder ist es der Marmorkuchen? Und auch da sieht man ja, kann man sehr viele Daten gewinnen, auch unabhängig von den eigenen Rezepten. Kann man bei Google Trends erkennen oder im Social Media, im Social Listening, was eigentlich gerade gefragt wird.
Aber schon die Basisdemografie ist schwer zu erheben. Mann, Frau, Alter, Haushaltsnettoeinkommen. Geht vielleicht noch, aber die Personen dahinter sind nicht erkennbar, wenn man auf der Webseite auswertet.
Das stimmt, ja. Also das ist immer relativ schwierig. Da gibt es so ein paar Methoden, wie man das so ein bisschen, sagen wir mal, schätzen kann, aber das wird immer eine kleine Blackbox bleiben. Ja, aber trotzdem bleibt die Frage, wie kann ich eigentlich aus diesem großen Kosmos an Daten, die irgendwo um mich herum kreisen, wie so eine Art Satelliten um die Erde, wie kann ich daraus eigentlich ein solides Bild machen und Entscheidungen, sei es Innovationsentscheidungen, auch Packaging-Entscheidungen, ja, aber auch Zielgruppenentscheidungen, wen möchte ich eigentlich ansprechen, wen möchte ich neu gewinnen, wie kann man die besser treffen? Und das ist eine der Aufgaben von Oetker Digital.
Welche Antworten gebt ihr auf diese Fragen?
Letztlich geht es darum, wir sind bei Oetker Digital, wir sind eigentlich der Flankengeber. Wir arbeiten mit den Gruppenunternehmen, sei es jetzt zum Beispiel Dr. Oetker, und arbeiten dann mit den Marketingmanagern, die dann sozusagen die Flanke dann ins Tor köpfen im besten Fall und wir hoffen, dass wir die Flanke dann auf den Kopf geserviert haben. Letztlich geht es darum zu sagen, geht es erstmal darum, die Frage zu beantworten, was ist eigentlich das Signal und was ist Neues? Denn es gibt sehr viel Neues da draußen. Um in dem Bild von eben zu bleiben, es gibt eine ganze Menge Weltraumschrott, die um die Erde kreist und nur ganz wenige Satelliten, die hier runterfunken. Und was ist denn jetzt das, was wirklich relevant ist? Ja, ist jetzt Dubai-Schokolade der größte Trend und wir müssen da jetzt irgendwie auch ein Teil davon werden? Oder gibt es noch andere, größere Trends, die da drunter liegen? Und letztlich geht es darum, da gibt es auch gar kein Patentrezept, aber es geht dann darum, einerseits eine Datenkompetenz zu haben, um in der Lage zu sein, diese Daten zu verstehen, zu verarbeiten, zu verknüpfen und dann aber auch mit einer fachlichen Expertise drauf zu schauen und zu sagen, was machen wir denn daraus? Ja, und da ist irgendwo so ein magical sweet spot, der manchmal entsteht, der dann hilft. Also das ist eigentlich unsere Arbeitsweise.
Du hast gerade das Bild des Fußballs gewählt. Ihr seid Flankengeber, jemand anders ist Stürmer und köpft den Ball ins Tor. Bedeutet das übertragen, dass die Produkte, die am Ende am Markt in Erscheinung treten, nicht von Oetker Digital kommen, sondern ihr helft den anderen Unternehmen in der Gruppe, dass sie diese Produkte rausbringen? Was seid ihr dann? Seid ihr Ideengeber, seid ihr Analytiker, seid ihr Think Tank, seid ihr verlängerte Werkbank, seid ihr Produzent, seid ihr Softwarehaus oder alles zusammen oder noch etwas anderes?
Ja, wir verstehen uns als eine Art Data-Inhouse-Beratung für die Oetker-Gruppe. Mhm. Wir verstehen das Thema Data in vier Bereichen. Das eine ist Datenstrategie, also die Frage, warum brauche ich überhaupt Daten, ist, glaube ich, eine sehr relevante, die man am Anfang stellen sollte, die, glaube ich, nicht überall immer perfekt beantwortet ist, auch in vielen anderen Unternehmen. Aber es hilft, wenn man sich darüber Gedanken macht, was will ich eigentlich mit Daten bezwecken? Weil zu lange haben wir immer gesagt, Daten ist das neue Öl, aber letztlich ist ja, ob ich jetzt Daten erhebe oder nicht, vielleicht kann ich mir den Aufwand auch sparen, denn wenn am Ende kein Mensch eine Entscheidung trifft, eine andere Entscheidung, ja, basierend auf den Daten, die er oder sie vor sich hat, ja, dann hätte ich mir den Aufwand auch ersparen können, die ganzen Daten zu erheben. Das heißt also, warum mache ich das überhaupt? Das ist das eine. Das zweite ist die Dateninfrastruktur bauen. Wir haben viele Projekte, in denen wir die Dateninfrastruktur bauen, sodass wir nicht, sagen wir mal, dass wir wie so eine Art Auffangbecken haben für die Daten, die uns umgeben. Das müssen nicht nur eigene Daten sein aus der Supply Chain oder von was auch immer. Es können auch Daten sein, die auf dritten Quellen um uns herum schwirren. Das haben wir ein Bild eben von den Satelliten, die um die Erde kreisen, wie Social Media Daten zum Beispiel. Das dritte ist, wie aktiviere ich eigentlich Daten? Also jetzt habe ich irgendwelche Informationen und jetzt kann ich vielleicht irgendwas besser machen. Jetzt weiß ich vielleicht ein bisschen besser, welche neuen Produkte auf den Markt kommen oder welche Kundengruppen ich mir näher anschauen sollte. Ich weiß vielleicht auch, welche Rezepte relevant werden in den nächsten paar Monaten. Also ich kann Entscheidungen treffen und diese Daten aktivieren. Und der vierte Bereich, in dem wir aktiv sind, nennen wir Data Enablement. Es ist letztlich auch eine Art von Change Management. Denn wenn ich Daten habe, dann muss ich sie ja auch einsetzen und muss ja auch Menschen erklären, dass vielleicht hier und da es ganz sinnvoll ist, Daten einzusetzen. Ja, und da, glaube ich, brauchst du auch immer eine Art emotionale Begleitung von Units. Also ich glaube, dass digitale Transformation wird nicht so sehr im Kopf gewonnen, sondern auch im Bauch. Man muss die Leute auch mitnehmen. Man muss auch Lust und Spaß machen auf Weiterentwicklung. Und deshalb glaube ich auch, dass das Thema Enablement, Spaß, Lust drauf machen, Vorteile kommunizieren, die man damit haben kann, auch eine große Rolle spielt, sodass man nicht nur im Kopf stecken bleibt, sondern auch den Bauch adressiert.
Ihr seid eine eigenständige GmbH, das heißt, ihr müsst irgendwo Umsätze erzielen. Wo kommen die Umsätze her? Zahlen die anderen Konzernfirmen für eure Leistung, ähnlich wie bei einer Inhouse-Unternehmensberatung? Oder zahlt der Konzern ein Fixum an euch dafür, dass ihr eure Arbeit verrichtet? Wie ist das gelöst?
Also wir machen Ersteres. Wir sind eine Inhouse-Agentur, die dann auch für Rechnungen stellt. Das hat den Vorteil, dass man dann auch an den Themen arbeitet, wo eine Zahlungsbereitschaft ist. Ja, denn ich glaube, das ist für mich auch ein wichtiger Marker, ehrlich gesagt. Denn wir müssen ja auch für uns sicherstellen, dass wir an den Themen sind, die auch wirklich Wert schaffen für das Gruppenunternehmen. Und wenn jemand dafür zahlt, dann gehe ich mal davon aus, dass da auch eine gewisse Wertschöpfung da ist. Und deshalb haben wir uns bewusst dafür entschieden, dass wir sozusagen interne Verrechnungspreise nehmen und nicht sagen, wir sind jetzt eine interne Unit und unser Ergebnis wird auf Null gesetzt und wir arbeiten an den Themen, die wir glauben, die relevant sind.
Mhm, sinnvoll. Das Schöne bei internen Rechnungen ist ja, sie werden sofort bezahlt, oder?
Ja.
Man muss nicht lange warten.
Das stimmt. Ja, zumindest ist das Verhältnis sehr nah. Ja, sonst wird das nächste Gruppentreffen ein bisschen awkward.
Ja, aber die Gruppenunternehmen dürfen auch woanders kaufen. Wenn die jetzt sagen, wir möchten bei BCG kaufen oder bei McKinsey oder bei Hai, dann dürfen die das machen.
Ja, total. Ich finde das auch sehr wichtig. Also ich finde, wir müssen uns auch dem Wettbewerb stellen. Denn am Ende geht es ja nicht darum, Oetker Digital so groß wie möglich zu machen, sondern es geht darum, die Oetker Gruppe so schlagfertig wie möglich zu machen in diesen neuen Fragen, die Data und Digitalisierung der AI auf sich stellt. Und wenn wir nicht das beste Angebot haben, dann wäre es nicht gut, wenn wir genommen werden, weil dann, glaube ich, sollte die Gruppe ein anderes Unternehmen nehmen. Dann müssen wir besser werden.
Wie viele Leute arbeiten bei euch ungefähr?
90.
90, ne? Das ist doch eine respektable Größe. Mhm. Sehr groß geworden über die Jahre. Nun kennen viele, die uns zuhören, sicherlich die Flaschenpost, weil das Problem, das du gerade beschrieben hast, ist meine Sicht von außen, durch Flaschenpost ja wirklich sehr elegant angegriffen worden. Nicht gelöst worden, aber angegriffen worden. Bei der Flaschenpost bestellen die Leute Lieferungen, erst Getränke, jetzt werden mittlerweile auch Lebensmittel und andere Güter ausgeliefert. bestellen diese sich nach Hause. Das heißt, es ist ein digitaler Bestellweg. Man hat die digitalen Daten von den Leuten, die bestellen. Man fährt sie zu ihrer Adresse an. Das bedeutet, man weiß, wo sie wohnen. Vorteil gegenüber vielen anderen digitalen Anwendungen, wo man nicht genau weiß, wo die Leute wohnen. Und man hat sehr präzise Informationen über die Kaufkraft, weil man weiß, in welcher Straße die wohnen. Das Alter ist auch relativ leicht beantwortet. Und man hat eine Exklusivität des Vertriebsweges. Man muss nicht mit Edeka, Rewe und Lidl und Netto drum falschen, wie hoch die Einkaufspreise sind, sondern Einkaufspreis ist das, was der Kunde bereit ist zu bezahlen. Ist das richtig interpretiert oder habe ich da jetzt was übersehen oder falsch ausgelegt?
Ich finde, die Flaschpost ist ein super Geschäft, weil sie natürlich das erkannt hat, was keiner gerne mag, nämlich dass es die Getränkekisten schleppen. Und dann hat man natürlich auch im Geschäftsmodell einen ganz interessanten Retention-Anker, ne? Denn wenn ich einmal die Pfandflaschen da vor der Tür habe, dann will ich die natürlich auch wieder loswerden. Das ist natürlich ganz, ganz smart. Aber klar, ich meine, auch in der Idee, wie wir, als wir damals den Durstexpress zusammen mit Getränke Hoffmann aufgebaut haben, ist natürlich das auch die Idee. Wie können wir eigentlich diese Wege besser beliefern? Und vielleicht noch eine kleine Side-Note zur Oetker-Gruppe. Das ist natürlich nicht nur Dr. Oetker, aber auch die Radeberger-Gruppe ist der größte Brauer in Deutschland. Mhm. Also da werden auch viele Biere produziert. Dann gibt es Getränke Hoffmann, den Getränkeabholmarkt, den wir Berliner auch, glaube ich, auch ganz gut kennen. Das heißt also, ich würde die Strategie da noch ein bisschen größer machen, denn es ist jetzt schon so, dass die Oetker-Gruppe auch ein Endkundengeschäft hat, ja, zum Beispiel mit Getränke Hoffmann bei Getränken. Und ich würde, sagen wir mal, die Flaschenpost auch da in die Tradition stellen, ne? Dass man sich fragt, wie können wir eigentlich Getränkekunden und jetzt auch Lebensmittelkunden seit einiger Zeit besser beliefern. Und daraus ergibt sich dann die strategische Relevanz.
Mhm. Wenn jetzt Investitionen getätigt werden, Durstexpress wird aufgebaut, in Flaschenpost wird investiert, wo hängen dann gesellschaftsrechtlich diese Investitionen? Hängen die unter Oetker Digital oder hängen die, das vermute ich, würde ich vermuten, jetzt nachdem, was wir besprochen haben, in den jeweiligen Gruppen?
Ja, ganz genau. Also die Oetker-Gruppe ist traditionell sehr recht dezentral aufgestellt. Die sind dann eigene Gruppenunternehmen, genau wie Oetker Digital eine eigene Gruppeneinheit ist, die unter der Oetker-Gruppe hängt. So hängen dann auch die anderen Units eigenständig in der Gruppe.
Jetzt ist Oetker ein Familienunternehmen und wird es wahrscheinlich, solange wir leben, bleiben. Also von Börsenplänen habe ich noch nie was gehört bei
Oetker. Habe ich auch noch nichts gehört.
Wird auch so hören, da müsstest du jetzt widersprechen, aber da wird wahrscheinlich nichts draus werden. Aber es gibt viele börsennotierte Konsumgüterunternehmen. Henkel, L'Oreal, Unilever, Procter & Gamble und so weiter. Und da sieht man doch ganz erhebliche Bewertungsunterschiede. Man kann grob sagen, diejenigen, die das stärkste und größte Direct-Consumer-Geschäft aufgebaut haben, die haben den höchsten Multiple auf ihr Ergebnis, EBIT beispielsweise. L'Oreal zum Beispiel hat ein richtig gutes eigenes Direct-Consumer-Geschäft, macht sich ein Stück unabhängiger von den Verhandelswegen kennt die Leute einfach, weil digitale Verbindungen entstehen und Kundenbeziehungen entstehen. Man ist direkt beim Konsumenten und wird nicht von irgendeiner Plattform oder irgendeinem Händler abgedrängt. Wenn du jetzt auf diese Industrie, mit der du dich jetzt seit Jahren beschäftigt, schaust, auch abseits von Oetker, glaubst du, dass dieser Weg Direct Consumer nach wie vor der richtige Weg ist oder gibt es neue Trends, die man in dieser Industrie ganz besonders in den Blick nehmen sollte?
Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, dass das Direct-to-Consumer-Geschäft hat natürlich klare Vorteile. Man versteht mehr, wer die Kunden sind. Man kann vielleicht auch eine direkte Kundenansprache machen und so weiter. Kommt natürlich auch mit Nachteilen, ja. Also jetzt habe ich plötzlich eine atomistische Kundschaft, anstatt mir an wenige Retailer zu liefern. Ehrlich gesagt glaube ich, dass perspektivisch muss man sich jetzt mal im Konsumgüterbereich, muss man sich ja auch die Tatsache anschauen, dass der Großteil der Menschen geht vielleicht 1 Kilometer zum nächsten Edeka, Rewe und Aldi. Also die Verfügbarkeit von Einzelhändlern ist ja so gigantisch, dass es gar nicht so leicht ist überhaupt, ja, also direct to consumer zu gehen. Man muss sich ja die Frage aus der Sicht des Kunden stellen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum so Modelle wie Gorillas es am Ende gar nicht so leicht hatten oder Flink, ja, und zumindest den Hype, den sie am Anfang entfacht haben, nicht ganz aufrechterhalten konnten, weil zumindest in Deutschland die Konkurrenz des Handels so groß ist und auch die, was ja eigentlich eine schöne Sache ist, dass wir so eine gute Coverage haben hier, was den Einzelhandel angeht. Also von daher ist das, kann ich das gar nicht so pauschal beantworten, dass es immer besser ist, direct to consumer zu gehen. Ich meine, das wertvollste Unternehmen der Welt kurzzeitig war Nvidia. Die haben nicht viel mit Endkunden zu tun. Ja, die haben, die verkaufen auf verschiedene Arten und Weise. Das ist ja, scheint auch eine ganz gute Strategie zu sein. Also
aber die haben eben kein kommodifiziertes Produkt. Konsumgüter leben ja sozusagen von ihrer Marke und von so ziemlich jedem Konsumgut gibt es auch eine Billigvariante unter No-Name oder White-Label und so. Vom Produkt her ist das kein großer Unterschied. Das ist schon nochmal ein großer Unterschied zu Nvidia. Aber der entscheidende Nachteil, auf den du gerade hingewiesen hast, der ist natürlich richtig. Das Geschäft wird sehr kleinteilig, sehr atomistisch. Ich verschicke die Zahnpasta, die Pizza wirklich einzeln an meine Konsumenten versus palettenweise in das Zentrallager von Rewe. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Dafür bin ich resilienter. Übrigens, diejenigen, die große Freunde von Direct-to-Consumer sind, schwärmen immer von der Marge. Weil wenn man für 100 Euro was verkauft, dann zieht man die Mehrwertsteuer ab. Dann bleiben so ungefähr 80 Euro über, ein bisschen weniger. Dann zahlt man die Gebühren für die Kreditkarte obendrauf, aber man kriegt sozusagen auf den Nettoerlös kann man gerne 96-97% mitnehmen. Und das ist ein viel höherer Beitrag, als ich ihn normalerweise im Handel bekomme, obwohl ich Glück habe, vielleicht 30-50% auf den Netto-Ladenverkaufpreis bekomme. Aber völlig richtig, der Nachteil ist die Atomisierung des Geschäfts.
Ja, und noch ein weiterer Nachteil. Ich meine, wenn du auf die Zahnpasta in deinem Beispiel, du musst ja wahrscheinlich auch ein bisschen Marketingkosten haben, dass jemand die Zahnpasta bei dir kauft. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt das so sehe, da geht ja noch ein ganz schöner Cost of Acquisition Cost quasi für den Kunden noch drunter. Die sind natürlich eine andere dann. Ne? Also da, ich glaube, die Rechnung ist halt eine andere beim Direct-to-Consumer, aber die Kosten müssen nicht unbedingt niedriger sein. Ja.
Mhm. Und genau deswegen versuchen ja viele, irgendeine Form von Lock-in-Effekt hinzubekommen. Die Leute, du hattest ja auch gerade schon gesagt, zum Wiederkehren zu bringen. Du hattest gerade das Beispiel mit den Pfandflaschen gebracht. Die Wiederkehr digital, die organisiert man natürlich anders. Man kann Wiederkehrgründe schaffen. Aber wenn man das nicht hinbekommt, völlig richtig, dann gibt man sehr viel Geld bei Google. Du hast früher mal für Google gearbeitet. Dann gibt man sehr viel Geld für Google aus und muss irgendwie sehen, dass man das Google-Geld ein bisschen wieder einspielt und nach Möglichkeit weniger bei Google ausgibt, als man selber eingenommen hat. Ja, das ist dann ein hartes Spiel.
Absolut, ja, richtig.
Nach deiner Beobachtung im Konsumgütermarkt und dem Handelsmarkt, den du ja jetzt genau beobachtest, wer macht das eigentlich, Oetker ausgenommen, wer macht das eigentlich am besten? Wer beeindruckt euch?
Du meinst im Direct-to-Consumer-Geschäft oder allgemein?
Nein, insgesamt. Bei den Konsumgüterherstellern oder auch bei den Händlern.
Das fällt mir nicht ganz so leicht zu beantworten, die Frage. Ich kann nur sagen, dass wenn ich mir anschaue, welche Strategien der Handel verfolgt, ja, indem man auch neue Eigenmarken platziert in verschiedenen Verticals und Bereichen, das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Und wenn du dir auch anschaust, wie Einzelhändler in den letzten Jahren auch ihre Fähigkeit verbessert haben, mit Daten umzugehen und da auch zu erkennen, wo man auch Mehrwerte schaffen kann. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis, die man mitnehmen muss, ja, dass Händler sich zunehmend mehr auch als Manufacturer verstehen. Ich meine, das kann man sich ja auch anschauen. Also früher war ein Einzelhändler einfach nur ein Einzelhändler. Wir können es auch am Beispiel Amazon machen. Amazon war früher einfach nur ein Online-Buchhändler. Dann irgendwann gab es immer mehr Kategorien, klar. Amazon ist mittlerweile einer der größten Hersteller auch von Amazon Basics-Produkten oder stellt auch selber Produkte her und haben Whole Foods gekauft, sind also auch in den Offline-Retail gekommen und sind auch noch ein Tech-Player dazu, ja, mit AWS. Also die decken eigentlich haben sich ihre Wertschöpfung, sagen wir mal, sehr stark erweitert. Und viele Einzelhändler auch in Deutschland gehen ja an einen ähnlichen Weg, ja. Auch viele entwickeln auch eigene Tech-Lösungen. Viele werden sehr große Hersteller von Produkten und machen das nicht nur als Billigprodukte, sondern auch als Premium-Produkte. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die super relevant ist, ja, für das Verhältnis zwischen Handel und Hersteller.
Und trotzdem, Alex, wenn wir die Uhr ein bisschen zurückdrehen, wenn wir beide jetzt vor 5, 6, 7 Jahren gesprochen hätten, hätten wir wahrscheinlich wie aus der Pistole geschossen, beide gesagt, Amazon ist eine lebensgefährliche Bedrohung für alle, die da handeln, weil die machen so viel richtig. Und jetzt kommt der Amazon-Laden, der gar keine Kasse mehr hat, sondern man nimmt einfach diese Sachen aus dem Regal und die KI erkennt einen beim Rausspazieren. So richtig funktioniert hat es nicht. Es gibt ein paar Läden, aber alle, die ich kenne, die da drin waren, die sagen, funktioniert nicht richtig. Kassen sind auch schon wieder eingeführt worden. Gleichzeitig haben die traditionellen Händler, denen man vor 5, 6, 7, 8 Jahren gar nicht so viel zugetraut hatte, ganz schön aufgestockt. Denken wir an die Schwarzgruppe mit ihrer starken Digitaleinheit. Denken wir an die Cloud, die die Schwarzgruppe mittlerweile baut. Denken wir an die Investitionen der Familie hinter der Schwarzgruppe in das Heilbronner AI-Cluster und so weiter. Da ist richtig viel irgendwie möglich gewesen. Hätte man vor einigen Jahren nicht vermutet. Würdest du diesen Eindruck teilen?
Also ich glaube, wenn du jetzt vor allem auf Amazon zu sprechen kommst, das glaube ich auch. Also ich glaube, vor 7, 8 Jahren, da war das die größte gefühlte Bedrohung eigentlich, ja, dass sozusagen sehr viel ins Internet abwandert und dass man da noch weniger in die Lage ist, den Kundenkontakt aufrechtzuerhalten, dass man vielleicht noch abhängig ist von größeren Playern. Und da, glaube ich, ist eine Lektion drin, ja, weil ich glaube, wir auch an der menschlichen Komponente, ja, wenn ich jetzt mal diese Amazon Go Stores zum Beispiel anschaue, da, als ich zum ersten Mal in San Francisco in einem war, habe ich gedacht, das ist ja hier die totale Revolution. Ja, das ist ja super. Ich kann einfach hier reinspazieren und kann einfach rausgehen. Aber was ja Amazon, was diese Go Stores eigentlich als Innovation hatten, war, sie konnten erstmalig genau mappen, was eigentlich ein einzelner Mensch kauft. Denn ich musste mich ja einloggen mit meinem Amazon Prime-Konto und dann wurde halt genau gesagt, ach, der Alex hat Taschentücher gekauft und Backpulver und was auch immer. Früher war das ja viel schwieriger für einen Händler überhaupt zu verstehen, was die einzelne Mensch kauft, ja, also ein Kauf einem einzelnen Menschen. Das war für mich die Innovation und das dachte ich, das wird wahrscheinlich Schule machen, hat es aber nicht. Die Frage ist, warum? Ich glaube, es gibt viele, es gibt auch du hast es angesprochen, es gibt auch eine technische Hürde. Ich glaube, die war größer, als man denkt, ja, die auch Amazon nicht komplett lösen konnte. Aber vielleicht ist auch eine menschliche Komponente da drauf. Vielleicht mögen Menschen ja auch gerne andere Menschen. Ja, vielleicht ist die Lösung nicht immer eine rein technologische. Deshalb ist, glaube ich, die Staying Power von Marken, aber auch von bestehenden Einzelhändlern, glaube ich, relativ hoch. Also die Bedeutung da hat sich ein Stück weit, ist natürlich immer noch groß, aber vor allem für den Lebensmittelbereich hat es Amazon bisher noch nicht ganz so geschafft, die Relevanz sich zu erarbeiten, die man vielleicht vor 7 Jahren sich gedacht hat, dass sie bekommen würde.
Und die Lehre daraus ist, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird? Oder ist die Lehre daraus, mit dem elektrischen Schock, der da durch die Branchen gefahren ist, da ist doch einiges bewegt worden. Auch die traditionellen Unternehmen, die haben den Schuss gehört und haben Gas gegeben, sind aufgewacht und haben ihrerseits mal die Muskeln spielen lassen. Das waren jetzt ganz viele Sprachbilder übereinander getürmt. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Was sollte man daraus lernen?
Also vielleicht lass uns doch mal auf die aktuelle technologische Revolution eingehen, auf AI und was es auch für den Mittelstand bedeutet.
Ja.
Ich glaube, wir neigen manchmal dazu, in Deutschland ein bisschen, also relativ skeptisch auf das Thema zu schauen und vielleicht gibt es auch einen optimistischen Blick auf das Thema AI. Wir gehen jetzt gerade durch die bevorstehende riesige demografische Veränderung. Ich habe mal mir ein paar Statistiken rausgesucht. Vor 15 Jahren haben noch 10% aller Familienunternehmen gesagt, dass der Fachkräftemangel sie betrifft. Und heute sind das fast 50%. Und das geht hockeystickmäßig nach oben. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du ein Unternehmen bist in München, in Hamburg oder in Köln oder in Berlin, dann hast du vielleicht eher noch die Chance auf Zuwanderung, auf vielleicht Leute, die in die Stadt ziehen. Aber wie gehen Mittelständler damit um, die vielleicht nicht in diesen Magneten für Talente arbeiten?
Bielefeld zum Beispiel.
Vielleicht, ja, vielleicht. Obwohl das überraschend also sehr, sehr beliebter Arbeitgeber ist. Aber was ich damit meine ist, ich glaube nicht, dass die Antwort auf diese demografische Frage eine rein technologische ist. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach nur AI einsetzen und dann ist alles gelöst. Das kann es nicht sein. Aber es kann ja einen Beitrag dazu leisten, dass wir diese Fragen, die Demografie wirft, auch mit einer Produktivitätssteigerung durch technologische Möglichkeiten beantworten. Und vielleicht noch ein anderer Gedanke ist, wann gab es überhaupt mal die Situation, wo Mittelständler in ganz Deutschland eine Technologie benutzen können, die on par ist mit dem, was gerade die großen, fortschrittlichsten technologischen Unternehmen der Welt verwenden.
Gutes Argument.
Also, wenn ich jetzt bei Google arbeite, dann würde ich wahrscheinlich jetzt auch Gemini nutzen, ja, oder wenn ich bei Microsoft bin, nutze ich wahrscheinlich auch Copilot. Früher hatte ich nie die Möglichkeit, auf diese technologischen Innovationen zuzugreifen. Jetzt kann ich das. Also vielleicht ist es ja auch ein optimistischer Blick auf das Thema AI auch, dass es ein Stück weit die Welt ein bisschen flacher macht, ja, wie man damals eigentlich gedacht hat, dass die Supply Chains die Welt flacher machen. Vielleicht macht jetzt Technologie die Welt auch ein Stück flacher. Und das ist, glaube ich, auch ein optimistischer Blick auf das Thema AI, ja, was auch die konkreten Probleme eigentlich von Unternehmen, nicht nur Mittelständlern, aber auch Mittelständlern, dabei helfen kann, die zu lösen.
Gutes Argument. Zum Abschluss, Alex, vielleicht gib uns nochmal Ausblick für die Branchen, die du überschauen kannst. Über Handel haben wir gesprochen, aber natürlich auch Konsumgüterindustrie. Was wird AI tun, neben jetzt Milderung des Fachkräftemangels? Was wird AI tun?
Also ich glaube, dass, was ich mir hoffe, was die große Chance ist von AI, ist, dass wir eine viel bessere Koordination in Unternehmen hinbekommen. Wenn du ein Unternehmen hast, was erstmal eine gewisse Größe erreicht, dann leidest du immer unter Silos. Das lässt sich kaum vermeiden, ehrlich gesagt. Das ist einfach so. Was jetzt aber AI ganz gut kann, ist, es kann sehr smart in Echtzeit und mit großen Datenmengen verstehen, welche Informationen eigentlich wo verfügbar sind. Und wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, dann wäre es, dass AI dazu eingesetzt wird, diesen Blick auch nach innen zu richten und zu sagen, welche Informationen habe ich eigentlich in einem Unternehmen? Wer muss eigentlich welche Informationen zu welcher Zeit haben und diese dann zur Verfügung stellen, um eben ja diesen Koordinationsaufwand, das Silohafte, was jeder Organisation anheim ist, ein bisschen aufzulösen. Und ich glaube, das ist eine große Chance, die wir durch AI haben, um jedes Unternehmen viel effizienter zu machen, als wir es heute machen. Eben, dass Informationen besser fließen können. Das würde ich mir wünschen.
Ganz interessant. Ich hatte kürzlich gesprochen mit den CEOs von DM und Rossmann und die sagten übereinstimmend, setze KI auf die langweiligsten Probleme ein, weil je langweiliger das Problem, desto älter ist das Problem. Deswegen ist es nämlich langweilig, weil es alt ist. Und je älter es ist, desto größer ist es. Das heißt, der Hebel wird länger, wenn man es auf die ganz langweiligen Probleme einsetzt. Ja? Ladendiebstahl, Inventurlisten, ist genug Produkt im Regal zur richtigen Zeit und so weiter. Such dir die langweiligen Themen. Versuche nicht mit KI sozusagen die großen, exotischen, vielleicht noch gar nicht existierenden Probleme zu lösen, weil die sind von ihrem Volumen her vergleichsweise klein, per Definition, sondern wirf KI auf die langweiligsten Probleme, mit denen sich schon, sagten diese Familienunternehmer, Vater und Großvater herumgeschlagen haben, wirf sie darauf ein. Und das würde bedeuten, wenn das so ist, würde mich deine Meinung interessieren, dass KI das Potenzial hat, die traditionellen Unternehmen viel, viel stärker zu machen, als sie heute sind und eben nicht schwächer.
Daran glaube ich, qua Position, ja, und auch qua, weil ich es einfach selber glaube. Ich mache dir noch ein anderes Beispiel. Schau mal, wenn du heute jetzt ein Marketingmanager in einem Unternehmen bist, dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell ein Budget haben und das wirst du dann verteilen. Da gibst du dann mal einer Social-Media-Agentur, einer Content-Marketing-Agentur oder einer Marktforschungsagentur. Du gibst dein Geld raus und koordinierst dann in deiner Rolle häufig diese Agenturen, das Arbeitsergebnis dieser Agenturen. AI stellt jetzt aber eine ganz zentrale Frage, nämlich wo soll eigentlich die Wertschöpfung entstehen? Entsteht die Wertschöpfung in den Agenturen, indem die Agentur AI einsetzt, um dir einen Contentplan zu erstellen oder um dir Social-Media-Posts zu generieren oder was auch immer? Oder aber dreht man dieses Paradigma ein bisschen um und sagt, wir holen uns vieles wieder zurück in das Unternehmen und sind weniger Koordinator von Budgets, ja, wo dann eine Agentur was macht, aber oder ich ersetze das mit AI-Tools und versuche, diese Hoheit über diese Themen wieder zu gewinnen. Also dann würde ich wieder viel mehr in-house sozusagen machen als viel mehr mit Agenturen. Und das kann auch eine Chance sein für Unternehmen, wieder mehr in die Kontrolle zu kommen und wieder mehr, nicht, dass Agenturen keinen guten Job machen, ja, aber ich glaube schon, dass wir relativ viel Effizienz verlieren durch Koordination, durch Abstimmungen. Und das sehe ich als enorme Chance, auch um Jobs auch interessanter zu machen, ja, und inhaltlich, sagen wir mal, zusammen mit AI Themen weiterzuentwickeln. Und das wäre, fände ich, auch eine schöne Weiterentwicklung von Unternehmen mit AI.
Alex, ganz zum Abschluss, drei ganz kurze Fragen, bitte um drei ganz kurze Antworten. Benutzt du, erste Frage, ChatGPT?
Täglich.
Bist du höflich zu ChatGPT? Sagst du bitte, danke, gute Nacht und guten Morgen?
Also ganz so nicht, aber es gibt so ein Meme, das sagt, wenn irgendwann mal die AI doch sentient wird und die Macht übernimmt, dann wird sie erst die platt machen, die sozusagen unhöflich zu erwarten. Daran denke ich manchmal, aber nee, ich sag mal als ich früher für Google gearbeitet habe, da habe ich für den Google Assistant gearbeitet, also die Sprachassistenz. Und da habe ich gemerkt, da bin ich ganz schnell ungehalten geworden, wenn der Sprachassistent nicht The Beatles, sondern The Bangles gespielt hat und der meine mein Input falsch verstanden hat. Und ich merke, dass ich vor allem bei Sprache eine besondere, mich das sehr schnell nervt. Aber ich versuche, freundlich zu sein. Ja, ich weiß auch nicht, wieso.
Okay, allerletzte Frage. Hast du eine emotionale Beziehung zu ChatGPT? Nee. Haben viele. Hast du das?
Nee, ich glaube nicht. Also was ich mache, ist häufig bei meiner Pendelstrecke mache ich häufig ChatGPT die Voice-Funktion an und fange an, mit ChatGPT zu sprechen. Also zum Beispiel neulich, Trump wollte den Panama-Kanal wieder in die Kontrolle der USA bringen und ich kannte mich nicht aus mit dem Panama-Kanal. Und dann mal 15 Minuten mit ChatGPT zu sprechen, wie ist das eigentlich mit dem Panama-Kanal? Wer hat den eigentlich damals gebaut? Stimmt das, dass die Chinesen da das kontrollieren? Das finde ich total cool. Also ich habe eher eine sachliche, fast so eine Sparrings-Partner-Rolle mit ChatGPT. Das macht mir Spaß, ja. Aber emotional würde ich es nicht nennen. Obwohl ich schon mal gefragt habe, mal nach allem, was du von mir weißt, zeichne mal ein Bild von mir.
Das ist eine gute Frage. Und? Was kam raus?
Ja, ich glaube, ein Mann am Laptop, wo viele Zahlen umherschwirren. Ich weiß irgendwie sowas war das.
Ja, das liegt daran, dass es der Alex, den er kennt.
So ist es.
Nimm ihn mit in dein privates Gefühlsleben, dann wirst du ein anderes Bild von dir bekommen. Ja. Wollen wir schauen, ob das auch funktioniert. Alex, ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Weiter viel Erfolg bei der Arbeit.
Vielen Dank, Christoph.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich merke mir, ursprünglich als Innovation Unit gestartet, hat sich Oetker Digital in den letzten Jahren stark verändert. Während anfangs verschiedene Ventures aufgebaut wurden, liegt heute der Fokus klar auf Daten und künstlicher Intelligenz, also auf AI, um Konsumgüterunternehmen datengetrieben zu unterstützen. Daten sind also das neue Fundament für Konsumgütermarken. Wer versteht, welche Produkte gefragt sind, der kann smartere Entscheidungen treffen. Die große Herausforderung für Konsumgüterunternehmen liegt darin, ihre Kunden besser zu verstehen, da sie meist über Einzelhändler verkaufen und so nur begrenzte Einblicke in das Kaufverhalten haben. Oetker Digital hilft also, Daten strategisch zu nutzen, um bessere Entscheidungen über Produkte, Verpackungen und Zielgruppenansprachen zu treffen. AI wird zwar oft skeptisch betrachtet, bietet aber trotzdem enorme Chancen, besonders für den Mittelstand. AI kann helfen, den Fachkräftemangel zu kompensieren und Unternehmensprozesse effizienter zu gestalten. Außerdem eröffnet AI die Möglichkeit, Silos in Unternehmen aufzubrechen, um eine bessere interne Koordination zu ermöglichen. AI ist also mehr als nur ein Buzzword.
Und ich nehme wieder drei Punkte aus diesem wirklich interessanten Gespräch mit. Der erste Punkt ist, eine Innovationseinheit in einem Großunternehmen kann als Dienstleisterin erfolgreich sein, als die Expertin für digitale Geschäftsmodelle. Diese Oetker Digital, das haben wir gerade gehört, arbeitet den anderen Konzernbereichen zu, hat aber sozusagen keine eigene Profit-and-Loss-Rechnung, keine eigene G&V, Gewinn- und Verlustrechnung, sondern arbeitet den anderen Einheiten zu. Das heißt, die unternehmerische Entscheidung darüber, ob ein Geschäft getätigt wird, digital, ja oder nein, die liegt bei den Business Units und Oetker Digital kommt als quasi zur Seite herein, als Supporter, als Unterstützer zur Seite herein und hilft denen, für das Geschäft verantwortlichen Einheiten ihr Geschäft besser digital erfolgreich umzusetzen. Und für die Leistungen muss von der jeweiligen Business Unit auch Geld bezahlt werden. Es ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mittlerweile viel experimentiert worden mit dem besten Umgang solcher Digital-Units. Wie implementiert man sie im Unternehmen? Wie gestaltet man die Rechtsbeziehungen, die Vertragsbeziehungen zwischen den Business-Units und den Digital-Units? Gibt es viele unterschiedliche Modelle bei Oetker. Digital bei Oetker hat sich dieses Modell, wie gerade geschildert, gut bewährt. Zweiter Punkt. Auch heute schlummern noch Schätze in den Daten aus dem Einzelhandel, aus dem physischen Einzelhandel, ganz besonders in der Verbindung des physischen Einzelhandels mit dem Onlinehandel. Diese Schätze sind bis heute noch nicht vollständig gehoben, auch wenn Oetker Digital das natürlich mit vielen Anstrengungen macht. Viele andere Unternehmen betreiben das auch, aber noch sind sie nicht hundertprozentig gehoben. Es schlummert da noch manches und zwar nicht nur auf der Analyseseite, sondern auch bei der Gestaltung von Produkten. Wer weiß, was seine Kundinnen und Kunden wollen, was sie mögen, was sie kaufen, was sie begehren, was sie vielleicht noch gar nicht finden in den Regalen, der ist im Wettbewerb klar im Vorsprung. Und auch im Jahr 30 der Digitalisierung, in dem wir uns gerade befinden, muss man glaube ich schon sagen, 30 Jahre, sind viele dieser Daten noch nicht wirklich ausgewertet. Das heißt, es ergeben sich auch heute noch unternehmerische Chancen für diejenigen, die den richtigen, klugen und umfassenden Blick auf diese Daten haben. der dritte und letzte, aber bei weitem nicht unwichtigste Punkt, sondern eigentlich der wichtigste Punkt. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir gesehen, dass es eben nicht die großen Venture-Kapital-finanzierten Big-Tech-Unternehmen aus den USA oder inzwischen auch aus China sind, die die Märkte beherrschen, sondern der Mittelstand und die Familienunternehmen haben eine ganz gewaltige Chance und nutzen diese Chance auch. Das ist eigentlich ein guter Grund für gute Laune. Denn es ist vielen traditionellen Handelsunternehmen und auch Konsumgüterherstellern gelungen, sich unter den neuen Bedingungen tatsächlich ausgezeichnet aufzustellen. Amazon ist eben nicht der absolute Monopolist geworden. Amazon Go, die Läden, die angeblich ohne Kasse auskommen, ist aber irgendwie nie so richtig funktioniert, die haben noch nicht den Handel auf links gekrempelt, sondern ganz im Gegenteil, die Edekas, die Rewes, die Oetkers dieser Welt, die haben Hake gezeigt, die haben gezeigt, wie kreativ und kraftvoll sie sein können. Also, es ist noch überhaupt nicht das Ende aller Tage, ganz im Gegenteil, wir haben uns gut geschlagen. Eine gute Nachricht und werden es in Zukunft wahrscheinlich, wenn wir so weitermachen, und daran besteht kein Zweifel, auch weiter gut schlagen. Also, Grund für Optimismus nach diesem Gespräch heute.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge des Hype Podcasts für diese Woche. Wir hoffen, es war ein spannendes Interview und dass ihr einige neue Einblicke gewinnen konntet. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich sind wir auch nächste Woche wieder für euch da. Wann, Christoph?
Dienstags immer um 5.55 Uhr, der Hype Podcast. Und für heute sagen wir tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche.
Das war der Hype Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hi GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.